Das Vaterunser als Predigtext. Das ist das Thema für den heutigen Sonntag. Nun weiß ich nicht, wie viele Predigten zum Vaterunser habt ihr bereits gehört. Wir können ja mal eine kleine Abstimmung machen. So, ihr könnt einfach mal überlegen, was ihr denkt, wie viele Predigten habt ihr gehört. Diejenigen, die sagen, gar keine Predigt, einmal die Hand hoch. Diejenigen, die sagen, 1 bis 5 Predigten, einmal Hand hoch. Diejenigen, die sagen, mehr als 5 bis 10 Mal Hand hoch. Okay, 1 bis 5. Das ist ja noch relativ wenig. Ich meine, es ist ja ein Herzstück christlicher Existenz. Denn die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Die ursprüngliche Version übrigens, die findet sich nicht bei Matthäus als meist zitierte Form und als Grundlage auch für das ökumenische Vaterunser. Die ursprüngliche Form findet sich bei Lukas. Was ich aber gerne machen möchte heute ist, nicht alleine auf das Vaterunser den Fokus zu setzen, so wie wir es aus christlicher Tradition kennen, sondern versuchen einmal in die damalige Zeit zu gehen, wie die Menschen das Gebet Jesu wohl gehört haben, wie es für sie wohl zu verstehen war und was ihnen in der Art und Weise, wie Jesus seine Jünger beten lehrt, wie es bei ihnen gehört wird und ankommt. 2 kleine Tiefenbohrungen und ich denke, dann ist die Predigtzeit auch voll und zu Ende. Was soll man aber zum Beten in der damaligen Zeit wissen? Wie haben die Menschen gebetet? Es gab eine kleine Regel, die im Lateinischen ganz einfach formuliert ist, nämlich do ut des. Das ist ein 3-Wort-Satz, der mit ganz einfacher Übersetzung heißt, ich gebe, damit du gibst. Und das beschreibt sehr schön für das gesamte Mittelmeergebiet der römischen und griechischen Kultur das Verhältnis der Griechen und Römer zu ihren Göttern. Nämlich, ich gebe dir, Gott, etwas, damit du mir etwas gibst. Das war ein klarer Deal. So haben Menschen über Jahrtausende mit ihren Göttern gelebt. Man hat den Fruchtbarkeitsgöttern etwas gegeben, damit natürlich das Feld fruchtbar ist. Man hat den Donnergöttern etwas Gewaltiges, Wertvolles gegeben, bis hin zu kleinen Kindern, die geopfert wurden, damit die Gewalt besänftigt sein möge. Aber die Regel war eigentlich weltweit immer die gleiche. Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Es war also ein Handel auf Gegenseitigkeit. Man betete Götter an, im Gegenzug erwartete man von ihnen wohlwollendes Verhalten und Unterstützung der eigenen Anliegen. So haben Menschen zu aller Zeit das Verhältnis zu ihren Gottheiten gesehen. Es ist der Philosoph Seneca, der nach Israel gekommen ist und dort eine Erfahrung macht, die er so nicht kannte. Seneca war ein sehr weiser und weltgereister Mensch. Und als Philosoph immer interessiert an neuen Kulturen und Erfahrungen. Und Seneca kam also nun nach Israel, das zu der Zeit ja auch römisch besetzt war, und ihm fiel auf, dass die Juden anders beten als die Römer. Die Römer beteten kurz und knackig. Wichtig war noch irgendein Opfer zu bringen, den Tempel zu besuchen, das waren immer auch schöne Orte, das war wirklich nett. Dann hat man kurz ein Opfer gebracht, ein kurzes Gebet gesprochen und ging raus. Und Seneca beschreibt es mit dem kurzen Satz, was er bei den Juden erlebt, fatigare Deus. Oder deutsch übersetzt, sie beten Gott müde. Oder sie beten Gott mürbe. Das passt also beides. Das war also die Beobachtung eines Menschen, der die griechische und römische Kultur wirklich perfekt kannte, der sagte, das ist ja anders bei denen, die machen das anders. Aber eben mit diesem Akzent. Die beten und beten und beten. Öffentlich. Ganz anders als die Römer und die Griechen. Da war die Gebetskultur sehr dezent, man war sehr bescheiden. Und es gab natürlich auch Priester, die dann Zeremonien veranstalteten. Aber so das eigene freie Gebet, das war knapp. Das war bei den Juden tatsächlich anders. Und diejenigen, die Jesus fragen, Herr, wie sollen wir beten, sind keine Menschen, die keine Gebete kennten. Ganz und gar nicht. Die Juden kennen Gebete. Oh ja. Und wer sich mit der jüdischen Tradition beschäftigt, wird zum Beispiel feststellen, dass die Juden auch bei der Morgenandacht ein bisschen Zeit brauchten. Denn es gab ein 18-Bitten-Gebet, das für den Juden, der fromm war, ein selbstverständliches Morgenritual war. Das Shemoneh Esreh. Ein Morgengebet mit 18 Bitten. Ich habe es dann auch gefunden in den Unterlagen. habe eigentlich 19 Bitten gefunden. Naja, weiß nicht warum, aber es nennt sich das 18-Bitten-Gebet. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht, ne? Sehr interessant, aber ihr kennt doch das Vaterunser. Ja, wenn man das Vaterunser kennt, und wir kommen doch aus der jüdischen Tradition, dann müsste man doch eigentlich das Shemoneh Esrei kennen. Denn auf dem basiert ja alles, was Jesus selber gemacht hat und was er selber gesagt hat. Jeder, der damals im Judentum dieses Gebet Jesu hörte, hat es gehört auf dem Hintergrund dieses Shemoneh Esrei, dieses Morgengebets. Dann müsste ich es nochmal vorlesen, ne? Vielleicht merken wir dann auch einen klitzekleinen Unterschied zum Gebet Jesu. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube aber schon. Ich bete. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Großer, starker und furchtbarer Gott, der du beglückende Wohltaten erweisest und Eigner des All bist, der du der Frömmigkeit der Väter gedenkst und einen Erlöser bringst ihren Kindeskindern um deines Namens willen in Liebe. König, Helfer, Retter und Schild, gelobt seist du, ewiger Schild Abrahams. Du bist mächtig in Ewigkeit. Herr, belebst die Toten, du bist stark zum Helfen. Du ernährst die Lebenden mit Gnade, belebst die Toten in großem Erbarmen, stützest die Fallenden, heilst die Kranken, befreist die Gefesselten und hältst die Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, Herr der Allmacht? Und wer gleiche dir, König, der du tötest und belebst und Heil aufsprießen lässt? Und treu bist du, die Toten wiederzubeleben. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Toten wiederbelebst. Du bist heilig und dein Name ist heilig und Heilige preisen dich jeden Tag. Selah. Gelobt seist du, ewiger, heiliger Gott. Du begegnest den Menschen mit Erkenntnis und lehrst den Menschen Einsicht. Begnade uns von dir mit Erkenntnis, Einsicht und Verstand. Gelobt seist du, ewiger, der du mit Erkenntnis begnadest. Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre. Und bringe uns, unser König, deinem Dienst nahe und lass uns in vollkommener Rückkehr zu dir zurückkehren. Gelobt seist du, ewiger, der du an der Rückkehr gefallen hast. Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt und vergib uns, unser König, denn wir haben gefrevelt, denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst. Schaue auf unser Elend, führe unseren Streit und erlöse uns rasch um deines Namens willen, denn du bist ein starker Erlöser. Gelobt seist du, ewiger, der du Israel erlösest. Heile uns, ewiger, denn dann sind wir geheilt. Hilf uns, denn dann ist uns geholfen. Denn du bist unser Ruhm und vollbringe vollkommene Heilung allen unseren Wunden. Denn du, Gott, König, ein bewährter und barmherziger Arzt, bist du. Gelobt seist du, ewiger, der du die Kranken deines Volkes Israel heilst. Segne uns, ewiger, unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten. Gib Segen der Oberfläche der Erde. Sättige uns mit deinem Gute und segne unser Jahr wie die guten Jahre. Gelobt seist du, ewiger, der du die Jahre segnest. Stoße in das große Schofar zu unserer Befreiung, erhebe das Panier, unsere Verbannten zu sammeln und sammel uns insgesamt von den vier Enden der Erde. Gelobt seist du, ewiger, der du die Verstoßene deines Volkes Israels sammelst. Bringe uns unsere Richter wieder wie früher und unsere Ratgeber wie ehedem. Entferne uns von Seufzen und Klagen, regiere über uns, ewiger, allein in Gnade und Erbarmen und rechtfertige uns im Gericht. Gelobt seist du, ewiger König, der du Gerechtigkeit und Recht liebest. Den Verleumdern sei keine Hoffnung und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen. Alle mögen sie rasch ausgerottet werden und die Trotzigen schnell entwurzelt zerschmettere, wirf nieder und demütige sie schnell in unseren Tagen. Gelobt seist du, ewiger, der du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst. Über die Gerechten, über die Frommen, über die Ältesten deines Volkes, des Hauses Israels, über den Überrest ihrer Gelehrten, über den frommen Proselyten und über uns sei dein Erbarmen rege, ewiger unser Gott. Gib guten Lohn allen, die auf deinen Namen in Wahrheit vertrauen und gib unseren Anteil mit den ihrigen zusammen in Ewigkeit, dass wir nicht zuschanden werden, denn auf dich vertrauen wir. Gelobt seist du, ewiger Stütze und Zuversicht der Frommen. Nach deiner Stadt Jerusalem kehre in Erbarmen zurück und wohne in ihr, wie du gesprochen. Erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau und Davids Thron gründe schnell in ihr. Gelobt seist du, Ewiger, der du Jerusalem erbaust. Den Sprössling deines Knechtes David lass rasch emporsprießen. Sein Horn erhöhe durch deine Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Gelobt seist du, Ewiger, der das Horn der Hilfe emporsprießen lässt. Höre unsere Stimme, Ewiger, unser Gott, schone und erbarme dich über uns. Nimm mit Erbarmen und Wohlgefallen unser Gebet an. Denn Gott, der du Gebete und Flehen erhörst, bist du, weise uns, unser König, nicht leer von dir hinweg. Denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der du das Gebet erhörst. Habe Wohlgefallen, Ewiger, unser Gott, an deinem Volke Israel und ihrem Gebete und bringe den Dienst wieder in das Heiligtum deines Hauses und die Feueropfer Israels und ihr Gebet nimm in Liebe auf mit Wohlgefallen und zum Wohlgefallen sei beständig der Dienst deines Volkes Israel. Und unsere Augen mögen schauen, wenn du nach Zion zurückkehrst in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der seine Majestät nach Zion zurückbringt. Wir danken dir, denn du bist der Ewige, unser Gott und der Gott unserer Väter, immer und ewig, der Fels unseres Lebens, der Schild unseres Heils, bist du von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen dir danken und deinen Ruhm erzählen für unser Leben, das in deine Hand gegeben und unsere Seelen, die dir anvertraut und deine Wunder, die uns täglich zuteil werden und deine Wundertaten und Wohltaten zu jeder Zeit, Abend, morgens und mittags. Allgütiger, dein Erbarmen ist nie zu Ende. Allbarmherziger, deine Gnade hört nie auf. Von je hoffen wir auf dich. Für alles sei dein Name gepriesen und gerühmt, unser König, beständig und immer und ewig. Alle Lebenden danken dir, Selah, und rühmen deinen Namen in Wahrheit, Gott unserer Hilfe und unseres Beistandes, Selah. Gelobt seist du, Ewiger, allgütiger ist dein Name, und dir ist schön zu danken. Verleihe Frieden, Glück und Segen, Gunst und Gnade und Erbarmen uns und ganz Israels, deinem Volke. Segne uns, unser Vater, und alle vereint durch das Licht deines Angesichts. Denn im Lichte deines Angesichts gabst du uns, Ewiger, unser Gott, die Lehre des Lebens und die Liebe zum Guten, Heil und Segen, Barmherzigkeit, Leben und Frieden. Und gut ist es in deinen Augen, dein Volk Israel zu jeder Zeit und zu jeder Stunde und mit deinem Frieden zu segnen. Gelobt seist du, Ewiger, der du dein Volk Israel mit Frieden segnest. Das ist die Hälfte der Predigtzeit gewesen, ne? Das sind 10 Minuten. Jeden Morgen hat ein Jude in Israel zur Zeit Jesu dieses Gebet gesprochen. Das ist nur das Morgengebet. Es gab weitere Gebete. Die Sprache kennen die, die übrigens beim Pessach schon teilgenommen haben, beim Passamal. Die Sprache kennen wir. Wir werden etwas tatsächlich wiedererkennen an auch Wiederholung und wir werden etwas wiedererkennen auch an Länge. Und nun kommen sie. Nun kommen sie, die Menschen, zu Jesus und fragen Jesus, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprechet. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komm. Gib uns täglich unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der gegen uns in Schuld ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Merkt ihr irgendeinen Unterschied? Irgendein Unterschied? Es ist doch verrückt, oder? Das war's, mehr hat er denen nicht mitgegeben. Das heißt, die Juden, die gewöhnt waren, ganz lange Gebete zu sprechen, um auch bloß nichts zu vergessen und immer wieder auch also in einen bestimmten Singsang zu kommen, um auch das zu wiederholen, gelobt seist du, Ewiger, unser Gott. Wir kennen das schon, auch in Bethania, weil wir durch das Pessach da vieles auch an Texten bereits gewöhnt sind. Das heißt, es gab eine immer wieder gleichkehrende Form, auch tatsächlich Gott anzureden, mit Gott zu beten. Und es waren vor allem lange Gebete. Was Jesus tatsächlich bringt, ist ein unglaublich kurzes Gebet. So kurz, dass übrigens auch die Christen das nicht ausgehalten haben. Denn diese kurze Fassung, die mit Sicherheit die ursprünglichste ist, die wir kennen, haben die Christen nicht durchgehalten, sondern sie haben sich dann doch eher an die Matthäus-Version gehalten. Aber ich möchte euch noch einmal Lukas vorlesen. Und mit dem Gedanken auch, dass tatsächlich mit dem, was Jesus bringt, in der Kürze eine gewisse Würze liegt, die mit Sicherheit nicht zufällig ist. Ich bin sicher, Jesus hätte auch lang ein Gebet vortragen können. Er kannte die Tradition. Vater. Punkt. Danach kommt ein Punkt. Neuer Satz. Dein Name werde geheiligt. Punkt. Dein Reich komme. Punkt. Gib uns täglich unser tägliches Brot. Punkt. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der gegen uns in Schuld ist. Punkt. Und führe uns nicht in Versuchung. Ende. Es gibt einige unter uns, die die große Gnade haben, im Juni nach Italien zu fahren. Für eine Woche. Eine Woche sich mit nichts anderem zu beschäftigen als dem eigenen Gebet, dem eigenen Glauben, der Spiritualität. Und eine Erfahrung, die wir gemeinschaftlich teilen werden in Italien, mit einem wunderschönen Blick auf eine Gegend, die einlädt zur Stille und zum Gebet, das ist die Erfahrung, dass das Wesentliche und Wichtige im Leben nicht lang daherkommt, sondern sehr kurz und sehr prägnant. Die Erfahrung, dass wenn man eine kurze Rede reden muss, die aber wichtig ist, diese in der Vorbereitung sehr viel schwieriger ist als eine lange Rede. Denn da packt man einfach alles rein. Bei einer kurzen Rede muss ich wirklich unterscheiden, was ist wichtig. Was ist nicht wirklich wichtig? Und in welcher Reihenfolge bringe ich die Dinge? An dieser Stelle ist das Vaterunser für mich persönlich eine lebenslange Aufgabe. Es gibt Textpassagen, da bin ich noch nicht mit fertig. Aber es gibt Textpassagen, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme eine Ahnung. Und ich bekomme vor allem ein Verständnis dafür, dass Jesus sehr bewusst sagt, dass wir eben nicht beten sollen wie die Heuchler. So überliefert es Matthäus. Denn sie beten gerne in den Synagogen. Übrigens auch das Morgengebet. Und wenn sie an den Ecken der Straßen stehen, um sich vor den Leuten sehen zu lassen, mit ihren langen Gebeten, die sie natürlich auswendig beten, weil sie es können. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber geh, wenn du betest, in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu. Bete im Verborgenen zu deinem Vater. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr kein unnützes Geschwätz machen, wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen Erhörung finden würden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. So finden wir Jesus in den Worten, die Matthäus uns überliefert. Das heißt, das Erste und Wichtigste, wenn wir das Vaterunser ansehen und angehen, ist, dass es eine Absage an die bisherige Form ist, zu beten. Und mit den Heiden, ist die spannende Frage, wen meint er mit den Heiden? Wenn man jetzt Seneca hier aufs Podest stellen würde und fragen würde, Seneca, du bist doch durch die Welt gekommen, sag mal, wie ist das denn, meint er denn mit den Heiden jetzt euch als Griechen und Römer? Dann würde Seneca sagen, nein, Quatsch, natürlich überhaupt nicht. Wir beten kurz. Wir beten noch kürzer als du vermutlich. Die so lang beten, das sind hier ihr, das seid ihr Juden. Das heißt, Jesus bezeichnet anscheinend seine eigenen Stammesgenossen als Heiden. Als Menschen, die zwar viele Worte bewegen in Richtung dieses Gottes, die aber mit dem, was sie da tun, anscheinend nicht Gott meinen, sondern sich selber meinen. Viele Worte führen ins Nichts. Und dann finden wir das Gebet bei Matthäus. Unser Vater, und da haben wir schon die erste Ergänzung. Was steht bei Lukas nämlich nicht? Unser Vater, da steht bei Lukas nur Vater. Punkt. Und bei Matthäus, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Was will uns das sagen? Das ist der eine Punkt, an dem ich gucken möchte. Kein Jude hätte es jemals gewagt, Gott als Vater anzureden. Keiner. Das ging gar nicht. Ewiger konnte man sagen. Man konnte auch sagen El Shaddai. Man konnte auch sagen Adonai. Aber man durfte andere Namen gar nicht benutzen. Der Name, mit dem sich Gott ja selber offenbart bei Mose, das ist Yahweh. Dass man übersetzen kann, wenn es überhaupt übersetzungsfähig ist, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde. Oder ihr werdet schon sehen, wer ich bin. Das Hebräische macht es an der Stelle nicht einfach. Und die Vielfalt, mit der man das übersetzen kann, ist tatsächlich ein Problem. Yahweh. Und die Juden haben aus Respekt vor diesem Namen Gottes dann auch nicht den entsprechend, also mit Vokalen versehen, sondern wenn der Name geschrieben wurde in Schriften, dann stand da drüber die Vokale für das Wort Adonai. Also das A, das O und das E. Und das hieß Herr. Und jedes Mal, wenn ein Jude einen biblischen Text geschrieben hat, in dem die Konsonanten für Yahweh, diese vier hebräischen Buchstaben, vorkamen, wurde danach der Schreibstift verbrannt und mit einem neuen Stift weitergeschrieben. Das war die Tradition. So geheiligt wurde der Name. Und nun kommt Jesus daher und sagt, Abba. In der lukanischen Form brutal kurz, ne? Abba, Punkt. Und Abba, die Theologen haben dann länger gestritten, ist das jetzt, also der Vater, man hatte verschiedene Ausdrücke, die man dafür benutzen kann. Man kann sagen Vater oder Papa. Welcher Ausdruck steht denn da? Und wir haben es ja griechisch übertragen, aber die Ausleger sind sich einig, dass tatsächlich Jesus eben nicht nur von dem Vater spricht, sondern dass er tatsächlich auch diesen Begriff wählt, der im Zusammenhang von Familien, von Kindern für ihren Papa benutzt wird. Tatsächlich, Papa. Das ist der erste Knaller, dass jemand, der aus dem Judentum kommt, diese ellenlangen Gebete kennt, diesen unglaublichen Respekt vor dem Namen Gottes, als allererstes bei Lukas in der kürzestmöglichen Form einfach sagt, Papa. Das ist die Anrede. Das ist der erste absolute Hammer, den Jesus bringt. Und damit auch deutlich macht, dass er damit auch einfach zum Verstehen bringt, was hier geschieht, ist die intimste Beziehung, die Menschen haben können. Da ist nicht irgendein entfernter Gott, sondern der, von dem wir reden, der ist uns so nah und so vertraut, so wie wir es in unserer Familie kennen, wenn wir von unserem Vater reden, wenn wir von unserem Papa reden. So ist das Verhältnis der Betenden zu ihrem Gott. Papa. Bei Matthäus kommt dann noch der Hinweis, unser Vater. Matthäus ist es wichtig, dass an der Stelle ein Mensch nicht alleine beten kann. Das hat Lukas in der lukanischen Version nicht so deutlich in der Betonung. Aber bei Matthäus ist ganz stark, dass alle die, die diesen einen Vater haben, damit zu einer Familie gehören. Dass es da keine Unterschiede mehr gibt. Dass alles Schwestern und Brüder sind. Und deswegen auch von Anfang an unser Vater. Das heißt, wer betet, kann im Prinzip nicht alleine sein oder sich nicht alleine sehen. Sondern wer betet, ist immer eingebettet in eine Gemeinschaft von Gleichen, die eines eint, nämlich die Vaterschaft mit Gott. Aber dann kommt ja das Schöne, ne? Unser Vater in den Himmel. Ja, da haben wir es wieder, das Trauma der abwesenden Väter. Ne? Wir haben zwar einen, aber wo ist er? Natürlich ganz weit weg. Also, unser Vater, der du bist auf der Arbeit. Nicht zu Hause. Da, wo du brauchst, bist du nicht. So wird das gerne verstanden und ganz viele haben tatsächlich ein ganz warmes, weiches Gefühl, wenn sie das beten, weil sie denken, das ist tatsächlich wie bei ihrem Vater. Ich habe ihn zwar, aber haben, als hätte man nicht, ist er immer abwesend. Und wenn er kommt, ist er müde, muss sich erstmal ausruhen und dann sind wir schon wieder im Bett. Was es aber im Hebräischen meint, das sind die Hashamayim. Und die Hashamayim sind nicht irgendwelche Dinge, Himmel, die weit weg sind oder in irgendeiner fremden Welt sind, sondern die Hashamayim, das ist der Bereich, in der die Grenzen unserer Welt nicht mehr gelten. Die Hashamayim ist nämlich so ein Pluralwort, ein sogenannter Dual. Das gibt es bei uns im Deutschen nicht. Ein Paar Schuhe, das wäre also diese Endung. Ein Paar Schuhe, das gibt es nicht einzeln, die gibt es immer nur zu zweit. Da gehören Dinge zusammen. Und so gibt es Himmel, die gehören zusammen. Aber das wesentliche Element dieser Himmel ist, dass sie entschränkt sind, dass sie eben keine Grenzen mehr haben. Grenzenlos mobil. Wo immer ich bin, erreichbar. Ein Slogan, der in den letzten Jahren ja wieder aufgekommen ist, ne? Für manche zum Segen, für manche zum Fluch. Aber diese Art von Erreichbarkeit ist damit zum Ausdruck gebracht. Wir haben einen Vater, der ist nicht begrenzt, der ist entschränkt. Und er ist damit tatsächlich immer und überall verfügbar, weil die Himmel uns von oben, von den Seiten, von allen Ecken und Enden umspannen. Wir sind immer umgeben von den Himmeln. Wir werden keinen Ort finden, wo der Himmel nicht über uns ist. Und wenn Gott in den Himmeln ist, können wir sein in dieser Welt, wo wir sind. Er wird uns immer nahe sein können, immer. Weil er aus den Himmeln heraus, aus dem Gewölbe uns sieht und uns nahe sein kann. Das meint dieser eine Vers. Was theologisch ganz wichtig ist, aber da möchte ich heute nicht tiefen bohren, das ist, dass sein Name geheiligt wird. Und damit auch deutlich auch von Jesus gesagt wird, es geht nicht darum, also Gott zum Papa zu machen und dabei zu bleiben, sondern es hat was mit Respekt, Ehre und Achtung und Ehrerbietung zu tun, die dieser Gott von uns verdient. Und es ist ein Gott, an den wir glauben, dessen Reich kommt. Man kann ja so lange auch beten, bis man das Gefühl hat, so alles in Ordnung. Aber das Gebet der Christen macht von Anfang an deutlich, da kommt noch was. Das ist eben noch nicht fertig. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, sondern das Basileia tu Theou, wie es dann griechisch heißt, das Königreich, das der Herrschaftsbereich Gottes, der ist nahe herbeigekommen. Es gibt ja so schöne Filme in den letzten Jahren, wo dann irgendwelche Invasionen aus anderen Planeten dann über uns herüberkommen. Und dann sieht man ja auch dieses schöne große Bild in fast jedem dieser Katastrophenfilme, wie dann so Riesenraumschiffe den halben Erdball überschweben und dann so langsam die Dunkelheit kommt. Und man denkt, okay, das war's jetzt. Aber dann kommen ein paar Amerikaner und die kriegen das schon wieder hin. Aber mal positiv gesagt, das Bild, das Jesus hat, was die Jünger auch hatten, war tatsächlich, dass das Königreich Gottes praktisch auch schon so seinen Schatten vorauswirft. Das ist schon da, das ist schon nahe herangekommen. Das ist nicht ewig weit weg, sondern es ist schon fast über uns, fast in uns. Es kommt ganz dicht an uns heran. Aber es hat sich noch nicht vollendet. Und in dieser Spannung lebt die Welt seit Jesu und seit seiner Predigt, dass da etwas im Kommen ist, was aber noch werden soll und an dem wir auch Anteil haben. Was ich bis heute nicht verstanden habe, das ist nach dem Satz, dein Wille geschehe, das ist ja noch in Ordnung, wie im Himmel so auf Erden. Das beten wir, das soll so sein, dass wir es nicht tun, ist was anderes. Aber was ich noch weniger verstanden habe, das ist das mit, gib uns das tägliche Brot heute. Das ist ein doppelt totgeschlagener Wortteil. Gib uns Brot, und zwar dann ein Adjektiv, heutiges Brot. Ja, dann könnte man sagen, gut, gib uns heute Brot. Gib uns das heutige Brot. Aber es heißt, gib uns das heutige Brot heute. Das ist kein Zufall. Also ich glaube, wir beten gerne an diesem Satzteil vorbei, von dem ich sicher bin, hat eine tiefe Bedeutung, aber da muss ich noch drüber nachdenken. Gib uns das heutige Brot heute. Wie wären die Alternativen? Gib uns das heutige Brot gestern. Danke für das heutige Brot, das wir seit gestern haben. Nee. Gib uns das heutige Brot morgen. Nee. Gib uns das gestrige Brot heute. Denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr eine Idee. Wir beten das so selbstverständlich, aber wir machen uns da gar keine Gedanken drüber. Gib uns das heutige Brot heute. Was will uns Jesus damit sagen? Etwa, dass wir ganz im Heute leben sollen, im Hier leben sollen, dass wir bewusst das wahrnehmen und erleben sollen, was heute zu unserem Tag gehört? War er vielleicht einer von denen, die heute große Seminare machen und einen einladen, ganz im Hier und Jetzt sich zu spüren und zu leben? Ich würde sagen, tendenziell ja. Und direkt anschließend, was ist eigentlich das Wichtigste in diesem Gebet? Was ist das Entscheidende? Macht man es mit jungen Menschen, dann werden sie sagen, das tägliche Brot. Macht man es mit älteren Menschen, dann werden sie sagen, was werden sie sagen? Haben wir ältere Menschen unter uns? Was ist der wichtigste Satz im Gebet Jesu? Vergib uns unsere Schuld. Das Kostbare am Älterwerden ist die reiche Ansammlung von Dingen unseres Lebens, wo wir schuldig geworden sind. Wo wir, wenn wir mal zurückgucken, eine große Zahl von Dingen entdecken können, wo wir Dinge nicht getan haben, wo wir Menschen nicht nahe gekommen sind, wo wir wieder besseres Wissen geschwiegen haben, wieder besseres Wissen geredet haben und sich tatsächlich so im Alter, wenn wir genau hingucken, viele Möglichkeiten auch anbieten, eigenes Schuldigwerden im Leben zu entdecken. Es lässt sich nicht vermeiden, im Leben schuldig zu werden. Es lässt sich aber vermeiden, entschuldet zu werden. Wir können mit dieser Schuld alt werden und sterben. Und sie kann unser Leben belasten und niederdrücken. Oder wir können sie loswerden. Aber dann nur in einem Zusammenhang, der auch bei Matthäus breiter ausgebaut ist als bei Lukas. Vergib uns unsere Schulden in der gleichen Art und Weise, in der auch wir unseren Schuldnern vergeben. Bei Matthäus ist da deutlich eine Wippe eingebaut. Das eine gibt es nur in dem Verhältnis, nur in der Korrelation, in der das andere auch geschieht. Nur wenn das beides miteinander zu tun hat, wird auch Gott uns vergeben. Ich glaube, dass Matthäus an dieser Stelle auch richtig den Grundkonsens, den wir bei Lukas finden, verstanden hat. Dass das bei Jesus tatsächlich ein zentrales Geschehen ist. Dass er immer wieder davon berichtet, schuldig werden gehört zum Leben. Bei Gott den Goel, den Erlöser, den Freikäufer zu finden, gehört auch dazu. Aber das ist nie ein Geschäft auf Einseitigkeit. Das ist immer ein Geschäft auf Zweiseitigkeit. Und wer das nicht verstanden hat, wird vermutlich dereinst ein Problem kriegen, wenn wir unserem Schöpfer gegenüberstehen. Bei Matthäus finden wir noch den Hinweis, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann, wie wir es kennen, eine Formel, die mit Sicherheit erst später eingeschoben wurde und eher die Antwort der Gemeinde aufgenommen hat, denn dein ist das Reich und die Kraft und die in Ewigkeit. Amen. Schon mal aufgefallen, dass das Gebet eigentlich bei Matthäus noch weitergeht? Nee, ne? Wir machen da immer Schluss. Ich mache auch gleich Schluss, aber das eine Denn, das möchte ich noch mitnehmen. Denn es steht ein Denn. Und wenn ein Satz mit Denn beginnt, dann gehört er damit zu etwas, was vorher steht. Und ist ein Teil des Gedankens, der da vorher steht. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Och, ist aber mir auch ganz gut, dass das so ein bisschen rausgenommen wurde aus dem Vaterunser, oder? Stellt euch mal vor, wir würden uns das, wenn wir es beten, jedes Mal wieder vor Augen führen. Stellt euch mal vor, wir würden jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, mit diesem Gedanken enden. Was würde dies die Welt verändern? Es ist der letzte Satz, der hängen bleibt. Jeder Rhetoriklehrer wird einem beibringen, bring deine schwächsten Argumente zuerst, deine wichtigsten und größten ganz zum Schluss. Und wenn der größte Satz genannt ist, mach Schluss und sag bloß nichts mehr dazu. Lass es einfach wirken. Das mit den Verfehlungen und dem Vergeben ist das Ende. Und wie viele Beziehungen kennen wir, die vergiftet sind, die kaputt sind, weil es genau das nicht gegeben hat. Weil Menschen sich trennen und keine Vergebung erleben. Sich keine Vergebung zusprechen können. Und damit menschliche Beziehungen mitten im Leben gekappt werden und ein Ende finden. Ein friedliches Ende ist kein Problem. Zu sagen, geh du zur Rechten, ich gehe zur Linken. So wie es Lot getan hat mit Abraham. Gerne. Das ist kein Problem. Aber eine Trennung ohne Vergebung, eine Trennung ohne Verzeihung, die im Frust, im Schmerz und im Hass endet, wird uns lebenslänglich weiter belasten. Ich wünsche uns von Herzen, dass es gelingt, an solchen Stellen das Vaterunser neu zu lesen. Und möchte am Ende beide Versionen noch einmal lesen. Die lukanische und die bei Matthäus. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Und Matthäus, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen.